Autsch, der Schmerztalk von Best basiseffektiver Schmerztherapie.
4, 3, 2, 1 und Action!
Hallo, hier ist wieder Autsch, der Schmerztalk. Heute mit dem Thema 3x10, wie viele Wiederholungen braucht eine Übung? Es wird sicher ein interessantes Thema, da sich in dem Bereich viel gestritten wird. Ich freue mich schon sehr auf die Diskussion. Mein Name ist Christoph Schwertfellner und ich bin heute hier live mit den anderen Jungs von Best, mit Jonas Weber, Stefan Meyer.
Hallo.
Hallo.
Und Hendrik Eggers.
Hallo.
Wir sind alle Physiotherapeuten. Wir sind alle begeistert vom Thema Schmerz und versuchen euch hier auch das Ganze näher zu bringen. Und wir freuen uns natürlich über und auf eure Kommentare, auf eure Fragen, dann können wir auch hier zum Thema darauf eingehen. Als erstes wollen wir aber kurz darauf eingehen, wie denn die letzten 2 Wochen für uns so waren. Und vorher hat Stefan da schon eine Kleinigkeit angekündigt, deswegen würde ich da als erstes das Wort mal dir übergeben, Stefan. Wie war die letzte Zeit so für dich?
Letzte Zeit für mich... Hier aktuell steht privat einiges an, da wird einiges geändert. Es weht ein anderer Wind mittlerweile. Und das, was Chris meinte, ist, dass ich aktuell ein Stimmtraining bekomme in der Logopädie. Und das ist für mich eine ganz besondere Erfahrung, weil ich ganz, ganz viele Parallelen auch zur Schmerztherapie sehe und auch mit der Logopädin teile. Die ist auch ziemlich überrascht, dass Schmerz doch ganz, ganz viel mit Anspannen, mit Schützen zu tun hat, so wie es eine Stimmveränderung auch haben kann. Ganz kurz zu meiner Stimme. Ich hatte immer das Problem, dass wenn ich über lange Zeit ein sehr hohes Stresspensum hatte, dass ich mir eine gewisse Heiserkeit angesprochen habe. Und diese Heiserkeit hat dazu geführt, dass ich mehr Druck aufbringen müsste, um überhaupt einen Ton rauszubringen. Sie hat gemeint, dass ein Kehlkopfhochstand, also dass quasi die Stimmbänder mehr unter Spannung sind und es quasi insgesamt mehr Druck braucht, um einen Ton rauszubringen. Und das versuche ich jetzt gerade loszulassen. Es macht ziemlich viel Spaß. Kostet manchmal ziemlich Überwindung, vor einer fremden Person plötzlich ganz, ganz komische Geräusche zu machen und die dementsprechend auch mit der Tonleiter in Halbtönen in die Tiefe und in Halbtönen in die Höhe halt zu machen. Geräusche nach Tonleiter, das ist eine interessante Sache. Ich habe schon immer gerne Geräusche nachgemacht, aber so vor einer fremden Person dann ganz viel locker lassen und dann etwas hervorzubringen, was sie dann hört. Also ich werde begleitet, meine eigene Stimme kennenzulernen, wie sie leichter klingen kann. Und da sehe ich eine Parallele zum Schmerz. Und zwar kommt ein Patient mit einem ähnlichen Problem. Er kommt mit einem, ich sage es jetzt mal aus meiner Perspektive, mit einem Schutz, der aktiv ist. Wir finden gemeinsam mit dem Patienten heraus, warum, beziehungsweise begleiten ihn auf seiner Suche nach Gründen und vor allen Dingen, wie er das selber hinkriegen kann. Das sehe ich bei der Logopädin auch gerade. Sie stellt mir dann auch reflektierte Fragen. Sowas wie, wenn ich halt einen Ton rausbringe, fragt sie mich, geht das vielleicht ein wenig durchlässiger? Dann probiere ich es und komischerweise klappt es dann auch. Ähnlich wie ein Patient im Schmerz, wenn ich ihn frage, wie sieht es denn aus, wenn du die Atmung so oder so machst? Fällt es dir dann leichter? Wenn du Luft rauslässt, wie fühlt es sich dann an? Beziehungsweise, mir ist aufgefallen, du kommst weiter, wenn du ausatmest. Was stellst du dabei fest? So. Und gerade so diese Interaktion, das eigene Erkunden, das ist eine ganz spannende Erfahrung. Also wenn ihr auch immer mal irgendwelche Heiserkeiten habt, sage ich mal so, oder etwas Potenzial aus eurer Stimme herausholen wollt, dann geht zum HNO oder wenn ihr euch selbst wiedererkennt, dass ihr unter Stress heiser werdet, geht zum HNO, holt euch eine Verordnung für die Logopädie und dann lasst eure Stimme einmal begutachten und schaut, dass ihr selber da ein Training reinkriegt. Dinge sind veränderbar. Und ich lerne gerade Belastbarkeit auch mit der Stimme. Das ist eine ganz tolle Sache.
Finde ich cool. Training der Stimme funktioniert ganz ähnlich wie auch ein Training des Körpers. Es klingt, ohne dabei gewesen zu sein, es klingt sehr modern. Es ist auch in vielerlei Hinsicht an verhaltenstherapeutische Ansätze angelehnt, so wie auch eine moderne Schmerztherapie durchaus aussehen kann. Das ist echt cool. Deswegen wollte ich das jetzt auch von dir nochmal hören, beziehungsweise wollten wir auch wissen, was denn der Hintergrund eigentlich ist. Das finde ich ganz spannend. Und zum heutigen Thema passend, von ein paar Mal 10 Wiederholungen oder Ähnlichem war da eben nicht die Rede. Ich gebe das Wort weiter an Jonas. Jonas, wie geht's dir?
Danke, mir geht's sehr gut. Bei mir ist auch endlich recht viel privat los momentan, viel Veränderung, aber das ist sehr positiv, sehr gut. Und ich habe am Anfang der Woche, also gestern und vorgestern, Prüfungen abgenommen. Und zwar bei den Bachelorstudenten, die ich jetzt eine Zeit lang unterrichtet habe. Und ich muss sagen, ich bin fast ein bisschen stolz, dass tatsächlich die Noten, die da rausgekommen sind, mega gut geworden sind. Und es gab wirklich nur wenige Schüler, die kein Einser oder ein Zweier bekommen haben. Und bin echt fasziniert und sehe da schon auch ein Potenzial an Therapeuten, dass sich da in dem Schmerztherapiebereich doch endlich mal ein bisschen was auf die positive Ebene verändert.
Super, super. Es tut sich was. Gerade an der Basis ist es ja ganz wichtig, dass die Leute auch lernen, Dinge zu hinterfragen, dass auch endlich flächendeckend modernes, aktuelles Wissen weitergegeben wird. Klasse. Hendrik, wie geht's dir?
Danke, mir geht's sehr gut. Ich müsste, glaube ich, auch mal zum Logopäden, weil ich mal so laut spreche. Haben wir auch gerade eben im Vormeeting schon festgestellt, ob das jetzt an meinen Einstellungen liegt oder allgemein an meiner lauten Stimme. Ich glaube eher Zweiteres. Von daher werde ich mir das mal zu Gemüte führen und mal darüber nachdenken, ob ich nicht auch mal, danke Stefan, zum HNO-Arzt gehe. Ja, bei mir liegt auch viel an. Die Corona-Zeit hat ziemlich viel durcheinander gebracht. Arbeite gerade daran, den Fitnessbereich bei uns wieder zum Laufen zu bringen. Die Mitglieder müssen wieder angeschrieben werden, wieder aufgefordert werden, dass sie wieder in die Aktion gehen und nicht zu Hause versauern. Und da bin ich gerade sehr viel am Telefonieren mit meinem Team oder mit meinen Arbeitskollegen. Und privat ist alles so wie gehabt. Läuft bestens.
Sehr schön. Läuft schön zu hören. Bestens. Klasse. Klasse. Bestens. Wenn ich mich jetzt selbst aufrufen darf. Bei mir ist gerade auch privat einiges los. Man hört hier noch einen leichten Hall, glaube ich. Der sollte bald verschwunden sein. Wir warten hier in der Wohnung noch auf die Küche. Die kommt morgen. Die steht dann mir hier gegenüber und sollte auch etwas den Schall noch abfangen. Ein paar kleinere Veränderungen im Raum stehen noch an und dann ist es hier noch besser von der Tonqualität. So ein Umzug ist fordernd, macht aber auch einen Riesenspaß. Und ich denke, das nutze ich jetzt auch mal gleich als kleine Überleitung zu unserem heutigen Thema. Training, Übungen, wie auch immer, Therapie sollten diese zwei Dinge auch immer wieder mal beinhalten. Therapie darf auch Spaß machen und dennoch sollte sie auch fordernd sein. Also wenn es nur Spaß macht oder nur bequem für den Patienten ist, ist es sicher nicht unbedingt immer zielführend. Gleichzeitig ist fordernd, aber eben ein Bereich, den man erstmal finden muss. Und da sind wir schon beim Problem, das mit diesen dogmatischen 3x10 auftritt. Selbst wenn diese Anzahl und dieses Volumen für den Patienten jetzt gerade passt, dann heißt es nicht, dass das morgen oder in 3 Wochen passt. Gerade wenn es um einen Schmerzpatienten geht. Aber selbst wenn es hier rein um Belastungssteigerung geht, also um einen Kraftzuwachs, wird es schon schwer, den tatsächlich langfristig hinzubekommen, wenn man so eine sehr dogmatische Vorgehensweise wählt. Ich muss zu meiner Schande zugeben, dass ich das immer wieder mache. Also das heißt, so ein Einstiegsprogramm, was weiß ich, Kniebeugen, landet trotzdem auch bei mir immer wieder mal erstmal in so einem Schema. Ja, machen Sie halt mal 3 Sätze, 10 Wiederholungen. Und dann muss man da auch erstmal später wieder ein Muster finden, da rauszukommen. Das ist nicht immer ganz so leicht. Beziehungsweise der Ansatz ist dann halt von vornherein nicht unbedingt ideal.
Warum setzt du es dann gerne als Hauptstartpunkt ein?
Gute Frage. Ich glaube, dass ich das sehr häufig tatsächlich so auch beigebracht bekommen habe. Also ja, das ist halt so ein typisches, stinknormales Krafttraining. Also es ist ja überall dieses Dogma vertreten, naja, 10 Wiederholungen, rund 10 Wiederholungen, meistens liest man was von 8 bis 12, das ist Hypertrophie-Training, das bringt maximalen Kraftzuwachs. Ich meine, das deckt sich durchaus mit meiner persönlichen Erfahrung, dass es recht gut geht, mit 10 Wiederholungen zu arbeiten, einfach weil das meistens Gewichte sind, die nicht zu leicht sind, dass man nicht mit 100 Wiederholungen immer noch gelangweilt umsteht. Und gleichzeitig ist es aber nicht so schwer, dass man die ganze Form aufgeben muss und irgendwas trainiert, was man vielleicht gar nicht trainieren will. Stefan, wie siehst du das?
Ja, sehe ich ähnlich. Bei mir landet die 10 auch immer mal wieder am Patienten. Interessant finde ich an dem Punkt auch noch, wenn ich jetzt so meine eigene Therapie mal anschaue, dass häufig doch die 10 irgendwo gewählt wird. Wobei Patienten auch sehr häufig in die 10 von alleine reingehen. Eher mal bei einer 10 sagen, so, jetzt machen wir erstmal Schluss, so nach dem Motto. Mhm. Und dass sie auch weiter trainieren würden. Aber bei Belastungssteigerung dann ein kleines bisschen zurückschrecken und lieber bei der 10 bleiben, statt sich mal auszureizen, um mal zu gucken, wie ist es denn jetzt überhaupt, dass sie mal bis ins Muskelversagen reingehen. Muskelversagen heißt ja nicht gleich, dass mir meine Schulter explodiert, sondern dass die Muskeln einfach nicht mehr diese Bewegung sauber hinbekommen. Und häufig können wir ja auch keine 10 ausbelasten. Das heißt, der Patient wird in unserer Therapie meistens immer noch eine 11., 12., 13., 14. Wiederholung schaffen. Eben weil wir kein reines, stupide möchte ich es nicht nennen, aber dass wir kein reines Krafttraining mit dem Patienten machen, weil darum geht es ja in der Schmerztherapie nicht unbedingt. Dass die Patienten stärker werden. Sie haben ja nicht unbedingt Schmerzen, weil sie schwach sind. Kann auch sein, kann auch mit einem Faktor sein, aber das ist nicht der Hauptgrund.
Ich finde da zwei wichtige Sachen, die du gesagt hast. Auf der einen Seite, ja, so irgendwie das mit den 10 Wiederholungen, was schon vielleicht auch irgendwie eine psychologische Komponente vielleicht mit sich hat im Kopf. Ja, es ist so eine genaue Zahl und kann man sich gut festhalten, ist sehr gerade. Ja, man kann es an zwei Händen abzählen.
Da wird es zweistellig.
Es ist zweistellig, also eigentlich eine perfekte Zahl, ja, und ist noch nicht so extrem viel wie 20, das nächsthöhere. Und könnte da vielleicht auch dann ein Grund sein, warum viele Leute automatisch dahin gehen. Und den zweiten wichtigen oder interessanten Aspekt fand ich, dass du gesagt hast, naja, in der Schmerztherapie brauchen wir jetzt nicht unbedingt immer grundsätzlich hier die Kraft steigern oder da direktes Krafttraining machen.
Ja. Das ist sicher ein wichtiger Aspekt. Also das beruhigt mich selber gerade hier so ein bisschen, dass es auch durchaus Dinge gibt, die für diese 10 Wiederholungen sprechen. Beziehungsweise das Thema heute ist ja nicht nur 10 Wiederholungen, sondern es sind diese 3 Sätze. Auch dafür kann man ja durchaus Argumente finden. Also ich meine, klar, es gibt viel, was dann für höheres Volumen spricht, dass man auch 5 Arbeitssätze oder noch mehr teilweise reinpackt. Die Frage ist, ist dann, wenn wir jetzt von dem Krafttraining sprechen, der Kraftzuwachs überhaupt noch um so viel höher, dass er dieses deutliche Mehr an Leistung rechtfertigt. Und da sind 3 Sätze ja durchaus auch mal sinnvoll. Aber das ist jetzt der Punkt, den ich aufgreifen möchte. Geht es hier um Krafttraining? Es geht ja bei uns jetzt eher darum, Schmerzpatienten zu betreuen. Und selbst wenn es um Krafttraining gehen würde, es gibt ja mittlerweile auch Untersuchungen, wo Kraftsportler deutlich stärker wurden mit einer Wiederholung in der Woche. Ich meine, das ist schon verblüffend und natürlich sind wir hier an einem absoluten Maximum, an dem trainiert wird. Aber am Ende scheint es dem Muskel eher ziemlich egal zu sein, ob er mit 100 oder mit einer Wiederholung geärgert wird. Es geht ja vielmehr darum, dass er überhaupt geärgert wird und dass wir auch den Patienten zeigen, dass es wichtig sein kann, sich zu bewegen und auch belastbarer zu werden.
Das ist eher wieder schon das, was auch Stefan vorher gesagt hat, dass es wichtig ist, dass zum Muskelversagen kommt quasi oder dass man da dann durchaus den Kraftzuwachs am ehesten messen kann. Und da bin ich voll bei dir, glaube ich auch, dass weiß ich auch, dass es Untersuchungen gibt in dem Rahmen, dass eben diese strikte Anzahl gar nicht das Entscheidende ist. Also, dass man den Zuwachs haben kann bei 20 Wiederholungen dreimal, aber genauso auch bei 3x3 Wiederholungen zum Beispiel, jetzt, wenn du halt an dein Maximum gehst, weil genau darum geht es, wenn man den Körper belastbarer machen will. Hendrik, du hattest vorher so ein bisschen zögerlich den Kopf geschüttelt, oder?
Nein, Kopf geschüttelt habe ich nicht. Ich überwache ja hier nebenbei so die Kommentare auf unserer Seite. Und da hat zum Beispiel der Sebastian König gerade eben gefragt, arbeitet ihr auch mit dem KRS-System?
KRS ist mir gerade nicht geläufig.
Ja, ich habe das auch gerade eben googeln müssen.
Erzähl mal.
Kraftrehabilitationssystem.
Okay.
Es wäre jetzt tatsächlich interessant, darüber noch mehr zu erfahren. Mhm. Ich dachte jetzt kurz an sowas wie RPE, aber das ist wohl komplett was anderes.
Ja, was ich hier gerade gefunden habe, anhand des sogenannten KRS-Systems wird in der Phase der Rehabilitation sukzessiv Kraft generiert, stabilisiert und aufgebaut anhand der Einbindung einer Rehabilitationskreise und einem schrittweisen Steigern der Belastungsparameter wird der Patient langsam an sein Ziel herangeführt, ist ja die Kurzbeschreibung vom KRS-System.
Okay, das klingt so ein bisschen nach Graded Activity oder Graded Exercise, also gesteigerte Übungsform in dem Sinne eher, würde ich jetzt gerade mal sagen.
Was Protokoll ist ja grundsätzlich nicht verkehrt.
Ja, Protokoll ist nicht verkehrt, genau. Und ich glaube, das ist übrigens auch der große Vorteil an 3x10 oder lass es 4x20 sein, es ist egal, dass einfach eine bestimmte Zahl da steht und dass man sich daran halten kann quasi, dass halt wirklich Sicherheit da ist für den Patienten, dass er weiß, was zu tun ist. Ich glaube, das ist diese Sicherheit, die diese Zahlen geben kann, ist durchaus ein Faktor, den ich nicht ganz unterschätzen würde.
Es gibt halt was, woran er sich festhalten kann. Ja. Ich denke, das ist allgemein ein wichtiger Punkt. Also das kann ich auch aus meiner persönlichen Trainingserfahrung mitnehmen. Mal zu trainieren, gemeinsam mit Freunden, wenn man vielleicht nicht häufiger miteinander trainiert, dann geht es schon, dass man auch an die Grenze geht. Allerdings, wenn man sein Training nicht protokolliert, noch nicht mal Rekorde, dann ist es sehr schwer, Regelmäßigkeit reinzubekommen, zumindest für mich.
Also, ja, dann ist die Motivation nicht so hoch. Ne?
Genau, genau. Und man merkt halt auch, ich meine, man hat immer ein gewisses Gefühl, wo man stark ist und wo man nicht so stark ist, aber das Gefühl trügt manchmal. Also es kann schnell mal passieren, dass man Übungen, dass man denkt, man ist da richtig stark. Also mein Lieblingsbeispiel ist da die Beinpresse. Die Leute drücken sehr viel Gewicht an der Beinpresse, meinetwegen 120 Kilo. Das ist ordentlich, klar. Also das ist für viele Patienten utopisch. Allerdings ist es in keinster Weise zu vergleichen mit 120 Kilo Kniebeugen.
Einfach.
Es ist kein Bruchteil davon. Also die Zahl ist die gleiche. Die Zahl ist die gleiche. Okay, ich bewege irgendwie mit einer Beinübung 120 Kilo. Und wenn wir jetzt mal noch einen Schritt weiter gehen, drück mal 120 Kilo am Beinstrecker. Also das sind Welten. Man fühlt sich dann schnell stark, weil man vielleicht viel Volumen bewegt hat irgendwie. Also rein auf das Gerät umgerechnet.
Was auch nicht schlecht ist.
Was nicht schlecht ist. Jetzt ist wieder
der positive Aspekt dran. Ja, ich wollte es gerade sagen, gerade die Beinpresse oder die Funktionsstämme, die kann ja Patienten, die vielleicht ein Schmerzproblem haben oder sich nach einer Operation noch unsicher sind, kann sie ganz schnell wieder in einen sicheren Bereich bewegen, allein wenn der Patient auch mit den Zahlen konfrontiert wird. Kann am Anfang abschrecken und die sagen, oh Gott, lieber nicht. Aber kann, wenn sie im weiteren Verlauf sehen, dass es belastbarer und belastbarer wird, kann tatsächlich ziemlich viel Sicherheit geben. Was dann wirklich als echte Übung außerhalb der Funktionsstämme noch daraus gemacht wird, wie zum Beispiel einen Ausfallschritt oder lass es die Kniebeuge sein oder Step-Ups auf einem kleinen Hocker oder sowas, das ist ja nochmal was anderes. Aber da sprechen wir auch über andere Ziele, wenn es jetzt nicht mehr rein um das Gewinnen von Sicherheit geht. Weil die Funktionsstimme heißt, liegst drin und drückst dich halt weg, beziehungsweise drückst das Gewicht weg. Gibt es ja auch Unterschiede. Also in eine Übung, die wirklich total sicher ist, wo wirklich nichts schiefgehen kann.
Das ist halt. Das sind wir wieder bei dem Thema. Entschuldigung, Chris, sind wir wieder bei dem Thema. Von vorher, Sicherheit. Das kann Sicherheit geben. Auf der anderen Seite, um mal von der Sicherheit wegzugehen, glaube ich auch, dass viele von den Übungssachen, die man jetzt macht, vielleicht dann nicht so viel oder nicht so nahe am Alltag sind manchmal. Und da der Bezug vielleicht verloren geht. Und aufgrund dessen diese Einteilungen auch manchmal kritisch zu hinterfragen sind. Vor allem, denke ich, kritisch zu hinterfragen sind, wenn man bei jedem Patienten 3x10 und dann irgendwie nur das Gewicht irgendwie verändert oder sowas hernimmt. Ja, immer das gleichen Parameter wie so ein Einheitskäfig über alle drüber und dann müssen alle genau das Gleiche machen. Das ist meilenweit entfernt von dem, wo wir in der Schmerztherapie hin sollten, meiner Meinung nach, nämlich zum patientenzentrierten Arbeiten.
Patientenzentriert heißt ja auch, dass wir uns teilweise, was heißt teilweise, auch in die Sicht des Patienten hereinversetzen oder hineinversetzen. Und der Patient kann auch mit niedrigen Wiederholungen oder niedrigeren als 10 wahnsinnige Erfahrungen machen. Chris, der hat da bestimmt auch eine schöne Idee, was ich damit meine.
Ja, also gerade wenn es um Dinge, wie jetzt auch an der Beinpresse, aber speziell auch ums Kreuzheben zum Beispiel geht oder um Jefferson Curls, beheben. Also was ich in der Praxis total gerne mache, ist die Leute einfach eine olympische Langhantel heben zu lassen, weil die keine Ahnung haben, was das Ding wiegt.
Ja.
Das heißt, die heben das hoch und meistens sind das Leute, die eindeutig das Gewicht heben können, sich das aber nie zutrauen würden, wenn man die fragt, glauben Sie, Sie könnten 20 Kilo aus dem Rücken heben? dann lässt man die heben. Meistens kommt dann sowas wie, boah, die ist aber schwerer, als ich gedacht hätte. Dann wird sie aber doch irgendwie hochgehoben und es tut dann auch nichts weh. Und dann sagt man den Leuten, hey, das waren übrigens 20 Kilo. Dann sind die beeindruckt von sich selbst. Wahnsinn, das hätte ich nie gedacht, dass ich so viel heben kann, ohne dass was passiert. Da kann man das super nutzen. Für einen Einstieg. Mhm. Ich glaube, das, was der Versuch hinter diesen 3x10 ist, ist eine Kontinuität reinzubringen. Mhm. Das ist die größte Kunst, einen Patienten dazu zu bringen, dass er dabei bleibt. Hendrik?
Stichwort Kontinuität. Der Leon Kemper hat das auch gerade eben geschrieben. Und zwar, Zahlen helfen, Kontinuität und Sicherheit in eine Übung zu bekommen, können aber auch abschrecken, schreibt er. Mhm. Patienten lassen sich oft nicht auf höhere Gewichte ein, weil ein unnötig großer Respekt, in Klammern Angst, Fragezeichen, vorherrscht. Es wird nicht auf den Körper gehört, es wird nur auf die Zahl geschaut. So seine Aussage, bzw. sein Kommentar.
Mhm. Das ist natürlich ein schmaler Grat.
Mhm. Würde ich so unterschreiben. Also gerade hohe Gewichte sind eine wirklich große Hürde für viele Patienten. Für einen sehr großen Teil der Patienten, würde ich jetzt mal sagen. Um da überhaupt mal hinzukommen mit diesen Leuten, dass die 3x10 zu Hause machen, sodass es auch echt 3x10 sinnvoll ist, da ist schon ein langer Weg teilweise hin. Also 3x10 ist im Krafttrainingsbereich schon fraglich. Also so als reines, festes Schema für jeden. Aber gerade in einem Bereich, wo die Leute vielleicht noch gar nicht motiviert sind, was zu machen, da glaube ich, können 3 Sätze schon echt viel sein. Also ich persönlich arbeite häufig auch mit nur einem Satz erstmal. Einfach, um überhaupt mal da reinzukommen und mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich das anfühlt, dass das vielleicht auch hilft, dass es vielleicht auch besser werden kann. Und es muss dann kein klassischer Satz sein. Also ich finde es auch ganz schön, mit eher freieren Wiederholungszahlen zu arbeiten. Da haben wir auch auf Instagram den Vorschlag bekommen, wir sollten doch auch mal über RPE bzw. RIR sprechen.
Kannst du das nochmal sagen?
RPE und RIR. Englische Abkürzungen, naja. Einfach erklärt, es geht darum, den Patienten an eine Grenze zu bringen, beziehungsweise an einen Punkt, wo er sich exhausted, wo er sich erschöpft fühlt.
Ja, das Muskelversagen. Ne? Von vorher, da ist es wieder.
Ja, das ist genau, also auch, beziehungsweise nicht unbedingt. Ja, aber das ist quasi damit abgedeckt.
Letztendlich also, ja.
Das ist natürlich dann schon sehr weit reingegangen. Ich habe mich, als ich mich auf heute vorbereitet habe, mal ein bisschen eingelesen und es gibt durchaus Studien, die, also ich habe hier eine ganz aktuelle von ja. Lacerda et al. In der Strength and Conditioning erschienen im Mai 2020, also relativ aktuell. Und die haben quasi Training bei untrainierten Leuten verglichen. Die eine Gruppe trainierte bis zum Muskelversagen, die andere nicht. Mhm. Es ging dabei um die Oberschenkelmuskulatur. Und man hat am Ende verglichen, dass ich hier keinen Käse erzähle, warte kurz, Hypertrophie und Ausdauerleistung der Muskulatur. Also das heißt, sie haben mit einem Test die Kraftausdauer dann nochmal nachgeprüft. Das Ziel war quasi herauszufinden, haben wir einen Unterschied, wenn wir trainieren bis zum Muskelversagen oder eben nicht, wenn ansonsten die Satzzahlen und die Wiederholungszahlen sich ähneln. Und tatsächlich gab es keinen großen Unterschied. Allerdings war es tatsächlich so, dass die Teilnehmer, die nicht zum Muskelversagen trainiert haben, kleine Vorteile hatten im Hypertrophie-Moment, wenn ich es nicht offen habe. Genau, also im Hypertrophiebereich war zumindest der Vastus lateralis deutlicher verbessert. Wir wissen natürlich, wie das bei solchen Studien ist. Wir haben extrem viele verschiedene Teilnehmer. Untrainiert kann sehr weit voneinander abweichen. Das heißt, man müsste das sicherlich verifizieren, nochmal angehen, das Ganze. Die Unterschiede waren nicht erheblich. Aber es zeigt zumindest, dass es, also ich persönlich hätte hier erwartet, dass wir einen deutlichen Unterschied sehen zugunsten der Gruppe, die bis zum Muskelversagen trainiert. Stefan auch.
Ich auch, ja.
Dem war nicht so. Also wir haben hier ein vergleichbares Ergebnis. Hier. Es lässt sich sicherlich über so ein Ergebnis streiten und auch über die Methodik streiten. Ich finde es allerdings doch interessant, dass so ein Ergebnis so zustande kommt.
Also, wie viele Teilnehmer waren das denn und wie lange ging das insgesamt? Also wie lange ging das Training? Das wäre das Wichtigste, glaube ich, wie lange das Training ging.
Das ist das Problem, wenn man das 2 Wochen vorher liest. 14 Wochen.
Dann weißt du das nicht mehr.
Nächstes Mal schreibe ich es mir auf jeden Fall nochmal in Kurzform zusammen. 14 Solltest Wochen
ist
das Programm. Und es wurde in der 2. und in der 35. Trainingssession gemessen. Also nach 14 Wochen.
Ja. Da hat der betreuende Therapeut den Vastus lateralis palpiert.
Nein.
Und sich erinnert, wie das in Woche 2 war.
Das wäre ziemlich hart.
Ein Unterschied festgestellt.
Aber hier war ja ein Unterschied.
Wenn ich, ist interessant, Chris. Sorry, was ist deine Hauptaussage daraus?
Was ich sagen will, ist, dass es zumindest diese Studie geschafft hat, meinen Bias etwas anzuknacksen. Mein Bias geht in die Richtung, dass ich Training bis zum Muskelversagen für extrem wichtig halte, weil ich auch selber schon lange so trainiere, dass das aber wohl gar nicht so eine stabile Basis hat, wie man das vielleicht meinen könnte. Weil es war relativ schwer, das zu untermauern.
Hast du auch andere Sachen durchforstet?
Ja, meine Intention war eben eigentlich, dass ich hier heute zeigen wollte, wie wichtig das ist, bis zum Muskelversagen zu trainieren. Das Ergebnis meiner Recherche war dann allerdings, dass das gar nicht so leicht hieb- und stichfest oder dass es mir nicht gelungen ist, das so hieb- und stichfest.
Ja, daran wird es liegen, ja. Ein Punkt fällt mir nämlich schon ein. Ja, das ist auch gleich noch was Stefan am Anfang eigentlich schon gesagt hatte. Geht es bei unseren Schmerzpatienten tatsächlich um Krafttraining, um Kraftzuwachs? Oder ist nicht vielleicht dieses Training aus anderen Aspekten her viel wichtiger? Zum Beispiel wie das, was du vorher eigentlich als Beispiel gesagt hast, Chris. Ja, dass du dem Patienten die Langhantel hochheben lässt und der mega happy ist, dann wenn er erfährt, ey, ich kann 20 Kilo heben, ohne dass mein Rücken da irgendwie zwickt, zwackt und das scheint echt gut zu sein. Von dem her, glaube ich, ist ganz, ganz entscheidend und vielleicht auch noch so ein Problem an der ganzen Sache hier auch mit dem 3x10 und mit den Wiederholungszahlen, dass eigentlich nur auf die strukturelle Veränderung geschaut wird. Sogar in dem Sinne ja sehr konzentriert nur auf den Muskel und oft nur auf den Kraftzuwachs und nicht auf viel, viel weitere Sachen. Also zum Teil schauen dann vielleicht der Studie nochmal auf Längenzuwachs in den Muskelfasern oder sowas, aber dann ist das wahrscheinlich schon sehr detailliert, müsste es schon was sehr Detailliertes sein. Aber ansonsten ist nicht dadurch eigentlich genau das wieder, was wir schon seit Jahren jetzt halt versuchen zu vermeiden, dieses Paradigma von Schmerz und Struktur endlich ist gleich das Gleiche. Ja? Schmerz ist gleich struktureller Schaden, was nicht so ist. Dass wir das voneinander trennen sollten, auch wenn wir das im Training umsetzen.
Ganz spannend wird es ja, wenn man sich dann Reviews ansieht oder einfach Forschung ansieht zum Thema, wenn hier simples Gehen mit gezielten Trainingsprogrammen verglichen wird. Also ja. Speziell auf das Outcome Schmerz, wenn wir uns darauf beziehen, dann kommt ziemlich schnell erstens ja ein Effekt zustande, aber eher ein moderater. Und diesen Effekt kriegen wir eben auch mit Spazierengehen oder mit jeder anderen Sportart, auf die der Patient eben gerade Bock hat.
Ja, und ähnliche Ergebnisse findet man ja auch, wenn man andere Interventionen damit vergleicht. Also ich nenne gerade die manuelle Therapie. Nenne ich da jetzt auch mal mit rein. Da gibt es ja auch einige Untersuchungen, die die manuelle Therapie in Wirksamkeit auf Schmerz untersuchen, im Vergleich zu Spazierengehen im Zeitraum X.
Ja. War wohl nix für die MT.
Naja, ja, oder eben schon.
Oder eben schon, ja. Hendrik, du hattest noch was.
Ja, ich hatte gerade eine kleine Diskussion ergeben. Und zwar hatte Tore Juhl gefragt, wo wir hier gerade ein bisschen über den Schmerz philosophieren. Was haltet ihr von Muskelkater? Nutzt ihr das zur Patientenmotivation, ist hier die Frage. Und dann gab es da so eine kleine Diskussion. Und ich würde sagen, Muskelkater bei Schmerzpatienten muss man vielleicht sogar im Vorwege erwähnen und diesen Effekt mit den Leuten diskutieren oder denen nahebringen, dass das durchaus passieren kann. Was sagt ihr dazu?
Sehe ich ganz ähnlich. Also es ist eine Kunst, die Leute nicht direkt zu primen, dass die damit rechnen, dass sie jetzt einen Muskelkater bekommen. Trotzdem kann es schon sinnvoll sein, gerade Leute, die überhaupt keine Erfahrung damit haben. Also speziell am Rücken kommt es schon vor, dass die direkt einen Muskelkater bekommen und das dann als Verschlimmerung ihres Problems wahrnehmen. Und da kann es schon mal auch in die Hose gehen.
Das der
Stefan?
Da sind mir früher auch einige Patienten in die Hose gegangen. Gerade weil ich mich an Krafttrainingsprinzipien gehalten habe früher und sie ausbelastet habe, bis vielleicht nichts mehr geht. Und es konnte dann durchaus sein, dass beim einen oder anderen Patienten ein Flare-up, also ein Wiederaufflackern der Ursprungsbeschwerden, also ein Reaktivieren des Schutzzustandes, wieder aufgetreten ist. Und ich finde aber auch, das, was du eben gesagt hast, die Leute nicht drauf zu primen, dass es wieder schmerzen kann. Da können wir vielleicht ein bisschen mit unserer Wortwahl spielen. Und ich nenne euch mal meinen Vorschlag. Ihr könnt ja schauen, ob der auch was für euch ist. Wenn wir uns dem Ende einer Übung nähern oder das abgeschlossen haben, dann höre ich dem Patienten aktiv zu, indem ich ihn anschaue und sage, das war anstrengend. Es könnte hinterher vielleicht ein bisschen unruhig sein. Da brauchen Sie nicht beunruhigt sein, dass, ne, weil wer sich so anstrengt, da kann es ein bisschen unruhig werden. Ja? Und da können Sie sich ruhig ein bisschen ausruhen drauf in dem Moment. So, also nach getaner Arbeit, dann machen Sie doch sicherlich eine Pause. So, und mit Unruhe, wissen Sie, damit ist Unruhe gemeint. Und Muskelkater ist ja in dem Moment nichts anderes als Unruhe. Selbst wenn ein Flare abkommt oder ein paar stärkere Schmerzen kommen, weiß der Patient, naja, vielleicht ist das die Unruhe, die er meint.
Ja, das kann wieder Sicherheit geben und ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und glaube ich, ist auch wieder sehr interessant, generell dieses Thema vom Muskelkater, weil jetzt hat ein Sportler, wie wir das sind, sage ich jetzt einfach mal, also mehr oder weniger, mögen einen Muskelkater vielleicht recht gern. Also ich habe momentan auch einen Muskelkater. Das wahrscheinlich nur, weil ich gestern 20 Kilometer gegangen bin und das nicht ganz so gewohnt bin. Gut, und das Trainingsprogramm, aber egal. Auf jeden Fall ist der Muskelkater für mich eher was sehr Positives. Und so wie Stefan das gerade gesagt hat, könnte das bei einem Schmerzpatienten ganz anders sein, ja? Der sich dann wundert, oh Gott, jetzt ist alles viel schlimmer und es ist nervös geworden, mein Bereich, der jetzt eh schon weh tut und jetzt tut noch mehr weh. Und das könnte Unsicherheit eigentlich dann letztendlich hervorrufen. Deswegen glaube ich, ist es durchaus wichtig, vorab sowas anerkennend zu sagen, wie der Stefan gerade gemacht hat, damit der Patient auch mehr Sicherheit hat.
Ich nutze es auch im Nachhinein dann gerne. Also die Situation habe ich häufig in der Praxis, dass ein Patient zum zweiten, dritten Termin, typischerweise eher so der dritte Termin, nachdem die erste anstrengendere Einheit mal stattgefunden hat, kommt dann der Patient in die Praxis und erzählt, boah, also nach dem letzten Mal, da ging es mir richtig schlecht. Da war es viel schlimmer. Oder zumindest ein bisschen schlimmer. Und ich freue mich dann drüber. Also es ist dann schon, ja, vielleicht kein Standardspruch. Ich versuche dann schon, das individuell auf den Patienten anzupassen. Aber das ist, geht schon so in die Richtung, Stefan.
Und du sagst dann einfach ein Weichwurst?
Ein was?
Ein Weichwurst?
Was ist das?
Kennst du keine Weichwurst?
Nein.
Ein Schwächling. Wenn es hinterher mehr ist, sagst du sowas wie Weichwurst oder Schwächling.
Die Bayern. Nicht ganz. Ich versuche dann den Patienten nicht dafür zu rügen. Also ich komme normalerweise dann mit so einer Ansage, hey, das ist ja super. Also es ist nicht super, dass es wehgetan hat, aber es ist super, dass wir jetzt mehr darüber wissen. Wir wissen jetzt, dass wir eine Übung gefunden haben, die genau da trifft, wo dein Problem sitzt. Es ist ja ähnlich wie bei einer Massage, wenn man massiert wird und danach tut es weh, dann freuen sich die Leute ja auch. Ja, der hat genau die Stelle getroffen. Ja, ist ja bei einer Übung nicht anders. Und wir wissen dann, ja, wir haben die Stelle getroffen, solange wir uns in einem gewissen Rahmen bewegen. Den Rahmen stecke ich mit meinen Patienten immer vorher ab. Das heißt, ich versuche weniger zu sagen, ja, das könnte passieren, sondern ich versuche von Haus aus so eine Regel aufzustellen, von der habe ich schon mal erzählt. Das ist die 24-Stunden-Regel. Das heißt, ich einige mich mit dem Patienten, dass er bis an einen gewissen Punkt geht, an dem er es noch tolerieren kann. Aber es ist okay, wenn es schmerzt, bei der Übung oder auch danach. Und es ist so lange okay, wie es innerhalb von 24 Stunden, nachdem es angeklungen ist, wieder abklingt. Das ist so, ja, der Rahmen, den ich meistens stecke. Ja. Dann ist er darauf vorbereitet, weiß, dass er, solange er sich in dem Rahmen bewegt, alles gut ist. Wenn er sich darüber hinaus bewegt, auch das kommuniziere ich, dann passen wir das Ganze an. Oder wenn es jedes Mal eine schlimmere Reaktion wird, dann natürlich auch, wobei das sehr selten vorkommt. Und das kann man da auch dann meistens wieder mit aufgreifen. In den allermeisten Fällen bewegt sich diese Erstverschlimmerung dann nämlich genau in diesem Rahmen. Und damit gelingt es mir meistens ganz gut, den Patienten abzuholen, ohne jetzt den Schmerz klein zu reden. Der kann dann durchaus echt massiv sein oder auch ein Problem, das jetzt schon am Abklingen war, ist plötzlich wieder schlimmer geworden. Das ist erstmal keine schöne Erfahrung für den Patienten. Allerdings vor allem im Sinne eines langfristigeren, besseren Ergebnisses häufig auch wichtig, dahin zu gehen. Das versuche ich auch im Vorhinein zu klären, dass es wichtig sein kann, um tatsächlich ans Ziel zu kommen, dass wir auch Dinge machen in der Therapie, die nicht immer nur gleich sich gut anfühlen oder Spaß machen. Das können die meisten auch ganz gut nachvollziehen.
Finde ich sehr interessant, auch jetzt gerade, um das mal ganz kurz so ein Resümee zu ziehen, wo wir gerade gelandet sind. Schwieriges Wort für mich, ne?
Nur zum Logopäden.
Zum Logopäden, ja, ich mache ja vielleicht auch einen Termin aus. Das ist eine gute Idee.
Weil ich jetzt hast du auch einen Schlaganfall, das kann auch sein. Da macht die Zunge auch manchmal nicht mit.
Ein Schlaganfall, ja, den habe ich so. Einen Schlag habe ich sowieso. Ich finde es interessant, wo wir hingegangen sind gerade. Und zwar hin von 3x10, ja, oder dieser strikten Zahl, die wir gehabt haben, eigentlich bei der Therapie, hingekommen zu, ja, das ist manchmal ganz positiv vielleicht, dass der Patient einen Rahmen kriegt irgendwie. Dann sind wir mal drüber gekommen, dass vielleicht ja gar nicht Kraftzuwachs oder diese strukturellen Faktoren unser primäres Ziel sind, in der Schmerztherapie vor allem gerade. Und jetzt sind wir erstaunlicherweise wieder, wie so oft bei uns irgendwie, komischerweise, zieht sich das wie so ein roter Faden bei uns durch, sind wir bei der Kommunikation gelandet. Und ich würde noch ganz kurz einen kleinen anderen Bereich beleuchten wollen und würde da die Frage an Hendrik abgeben. Und zwar hat Hendrik ja, soweit ich richtig informiert bin, einen relativ großen Trainingsbereich, oder?
100 Quadratmeter.
Ja, für mich ist das groß. Wie läuft es da mit den Wiederholungszahlen? Wie macht ihr das da?
Wenn wir jetzt mal von Einsteigern mal ausgehen, dass jemand kommt zu uns, hat gar keine Trainingserfahrung. Wir arbeiten ja mit dem Milon-System, vielleicht kennt ihr das. Das sind ja vollautomatisierte Trainingssysteme. Und wir machen das so, dass wir die Patienten zum Beispiel auf den Beinstrecker setzen lassen. Gerät wird eingestellt und so weiter und so fort. Und dann sollen die erstmal mit 10 Kilogramm, je nachdem, was das für Patienten sind oder Kunden sind in diesem Sinne, ja, erstmal so 5 Wiederholungen machen, um erstmal ein Gefühl überhaupt für die Maschine zu bekommen. Und dann wird tatsächlich sofort ein Krafttest gemacht. Mhm. Und das System gibt uns dann vor, was eine leichte Gewichtung, eine mittlere Gewichtung oder eine starke Gewichtung ist. Und da kommt eben zu dem Schluss, weil wir eben 3-mal einen Maximalkrafttest mit diesem Gerät machen. Okay. Und bei Anfängern zum Beispiel gehen wir dann davon aus, dass wir dann die leichte Gewichtung nehmen, damit sie erstmal ein Gefühl für das Training bekommen. Und da dieser Zirkel ein Kraftausdauerzirkel ist, sagen wir der oder geben wir dem Patienten vor, weil das ja eben auch eine Terminierung von 60 Sekunden ist, sie sollen ungefähr mit dieser leichten Gewichtung 20 bis 22 Wiederholungen machen.
Okay.
Das sollen sie eben in diesen 60 Sekunden mit der leichten Gewichtung machen. Das ist das Prinzip von Milon, das so vorgegeben ist.
Das ist quasi zeitlich, der zeitliche Rahmen, der strikte ist letztendlich, genau. Okay, genau. Interessant. Wie genau funktioniert denn die Maximalkraftmessung?
Die Mitglieder setzen sich auf das Gerät, du gehst eben in das Setup, drückst Maximalkrafttest und die drücken 3-mal so stark wie möglich gegen den maximalen Widerstand an. Die können ihr Bein in der vorgegebenen, im vorgegebenen Winkel, Bewegungsausmaß komplett strecken. Mhm. Ja, also das stellen wir ja vorher ein, sollen jetzt nicht 185 Grad das Bein durchstrecken, sondern nur bis 170, 175. Mhm. Und aufgrund dessen wird das dann ermittelt.
Okay, also das macht die Maschine auf eine sehr intelligente Weise, muss man so sagen eigentlich.
Genau, ja. Da haben wir sozusagen gar keinen Einfluss.
Ja.
Ja. Ne? Die Borg-Skala oder kommt da so gut wie gar nicht zum Einsatz.
Okay. Also ist ja auch interessant, ne? Das ist ja schon wieder schon ein Teil von unserer Diskussion auch heute, dass es wieder auf die Kraft direkt bezogen ist.
Es ist ja auch ein Fitnessstudio.
Ist ja also auch ist im, Ein Gesundheitstrainingsstudio, kein Fitnessstudio.
Entschuldigung.
Und natürlich, also die meisten, die jetzt da eben da hinkommen, die haben irgendwo irgendwie irgendwelche Beschwerden.
Ja.
Und da gehen wir natürlich dann drauf ein. Und wenn jetzt jemand sagt, so, ich habe tierisch Angst vor dem Beinstrecker, den werde ich nicht den Krafttest machen lassen. Dann würde ich dann sagen, so, wir fangen mal mit 4 Kilogramm an. Ne? Und probier das doch mal auszutesten. 4 Kilogramm ist die kleinste Einheit. Und dann testen wir uns ran. Und dann arbeite ich eher mit dem Modell von 0 bis 10. 0 ist es gar nicht anstrengend und 10 ist es sehr anstrengend, dass diese Leute dann eben einschätzen sollen, was für sie machbar ist und wo sie sich gerade befinden.
Im Prinzip die Borg-Skala.
Im Prinzip die Borg-Skala, ja. Aber eben nicht auf den Schmerz fokussiert, sondern eher auf, was kann ich?
Ja, ich denke, da ist ja eigentlich das Ziel der Sache. Wir haben ja jetzt gemerkt, dass es schwer ist, auf Schmerzbezogen das gezielt zu machen. Wir haben auch gesehen und herausgearbeitet, dass es durchaus Sinn machen kann, mit Wiederholungszahlen zu arbeiten, um den Patienten Sicherheit zu geben. Ja. Aus meiner Sicht ist es zwar komplexer, aber wenn es für den Patienten passt, häufig sinnvoller, mit solchen Skalen zu arbeiten, wie es jetzt Hendrik beschrieben hat, einfach mit einer Anstrengungsskala, mit einer RPE, wie auch immer. Das kann ich für den Patienten ja sehr anschaulich auch zeigen. Also wir zeigen das auch im Kurs, einfach mit einer Skala, die sich von grün nach rot verändert, mit 10 Punkten. 10 ist das absolute Maximum, da höre ich auf, da ist Ende. Das kann am Schmerz genauso orientiert sein wie an meiner Erschöpfung. Und ich kann mit dem Patienten dann auch sehr gezielt darauf eingehen, was er denn für Erwartungen hat, was er für Ängste hat und wie weit er auch bereit ist zu gehen. Was für die meisten Patienten dann nämlich sehr verständlich ist, egal ob das jetzt ein Triathlet ist, der immer bis 10 geht, oder ob das jetzt ein absoluter Couch-Potato ist, der nicht mehr als 5 machen möchte. Man kann den Leuten relativ deutlich zeigen, wenn es um eine Steigerung geht. Wir möchten ja Schritt für Schritt das Ganze steigern, egal ob es jetzt eher dann kraftorientiert ist oder eher schmerzorientiert. Wenn die Leute irgendwann merken, okay, ich belaste mich nur noch bis 2, dann ist spätestens der Punkt erreicht, oder eben der Triathlet nur noch bis 7 meinetwegen, dann ist der Punkt erreicht, wo ich steigern sollte.
Ja.
Und dann habe ich verschiedene Möglichkeiten. Dann kann ich, je nachdem, welche Übung das gerade ist, das Gewicht, das Bewegungsausmaß, die Geschwindigkeit, die Wiederholungszahl, die Satzzahl, was auch immer, nutzen, um das Ganze zu steigern.
Wenn es viel flexibler.
So ist es. So ist es. Oder sogar dann Kontextfaktoren nutzen, um das zu steigern. Also vorher mache ich es alleine für mich und nicht in einer unangenehmen Situation. Das nächste Mal mache ich es da, wo es passiert ist.
Und dann sind wir tatsächlich schon wieder drin, dass diese vermeintliche Übung, die so strikt einen Wert hat, diesmal auf der Borg-Skala, ja, oder auf der Anstrengungsskala, wie auch immer man das dann nennen mag, oder auf der Wohlfühlskala könnte man auch eine hernehmen, dann sind wir wieder dabei, dass es patientenzentriert ist. Und dass es trotz einer festen Sicherheit, einer festen Größe, die man dem Patienten mitgeben kann, ja, weil da solltest du dich dann orientieren, dass es trotzdem individuell beim Patienten liegt und das, den großen Vorteil an so einer Einteilung sehe ich noch, dass es auch übertragbar ist auf Alltagsaktivitäten oder auf normale Aktivitäten, wie jetzt halt eben, wir hatten vorher das angesprochen, spazieren gehen. Ja? Also das ist jetzt vielleicht nichts, wo man sagt, 3x10 spazieren gehen. 3x10 Schritte spazieren gehen, ja. Aber möglicherweise, ja, dass du in deinem Tempo spazieren gehst, bis du halt dein Anstrengungslevel erreicht hast. Oder dein Wohlfühllevel, könnte man auch sagen. Wohlfühllevel erreicht hast, na, boah, weiter, wenn ich jetzt gehe, dann wird mir irgendwie unwohl.
Ja.
Da ist das, glaube ich, eine ziemlich gute Einteilung. Finde ich genial.
Ja. Stefan?
Ich finde es auch ziemlich genial, weil es auch um das Erleben des Patienten geht. Und gerade Schmerz ist ja das Erleben einer Situation in dem Moment. Und da wollte ich jetzt schon die ganze Zeit das eine Beispiel noch abliefern. Das habe ich jetzt die ganze Zeit schon im Kopf, als Chris die 20 Kilo Langhantelstange, die olympische, ins Thema eingeworfen hat. Was ich ziemlich schön finde, Jonas auch und die anderen wahrscheinlich auch, sind ja wieder auch Experimente mit Patienten. Und ein ganz schönes Experiment finde ich, Belastbarkeit demonstrieren. Das bedeutet, Belastung steigern, mal gucken, wie es ist. Also wenn wir jetzt das Beispiel mit der olympischen Langhantel nehmen, ja, wie ist es denn? Der Patient schafft das, der hat vielleicht Nackenschmerzen und zieht jetzt die Langhantel hier ein paar Mal hoch und sagt, oh ja, ich merk's, oha, Dann kriegt er dann noch ein bisschen mehr Gewicht drauf, meinetwegen 30 oder 40 Kilo. So, damit wird also fast jeder Nacken kein Problem haben, weil zu zweit tragen Leute manchmal eine Waschmaschine umher und da hängen dann auf jeder Seite vielleicht auch 40 Kilo dran. So. Und allein diese Steigerung hat zwei Vorteile aus meiner Sicht, vielleicht sogar noch mehr. Man erlebt 20 Kilo. Man erlebt, okay, mit mehr Anstrengung schaffe ich 40 Kilo. Das heißt, ich kann mich sogar anstrengen und dieses Gefühl überwinden und schaffen. Das heißt, ich habe selbst schon mal eine Belastbarkeit bewiesen. Und wenn ich dann wieder auf die 20 gehe, dann erlebe ich einen wahnsinnigen Kontrasteffekt. Dass plötzlich die 20 Kilo wie von Geisterhand nach oben gehen. Obwohl sich am Gewicht nichts verändert hat. Aber am Erleben des Patienten, wenn er 40 Kilo in der Hand hat und hinterher 20 oder nimmt irgendein anderes Gewicht. Ein Schulterpatient mit einem Kilo in der Hand sagt, aua, wenn er so macht, gibt es ihm 4 Kilo in die Hand, der sagt, ja, vielleicht aua. Gewicht reduzieren, Kontrast erleben. Finde ich kann eine ziemlich beeindruckende Sache sein für Patienten und auch für uns, weil wir können uns in dem Moment freuen. Ja. Weil es geklappt hat. Und wenn wir uns freuen und wir dem Patienten sagen, na, wie ist es denn jetzt? Das strahlt auch Sicherheit aus. Wir haben doch gewusst, was wir tun. Wir probieren doch nichts aus, was dem Patienten irgendwie schadet. Das darf auch dem Patienten mal hingehalten werden, dass er sich in einem Raum bewegt, der für ihn da ist, damit er wieder in seine Spur kommt. Und dass der Therapeut, der bei ihm ist, oder die Therapeutin, Teufel tun wird und ihm irgendwas Schädliches geben wird.
Da ist dieses Erlebnis natürlich besonders beeindruckend, wenn dann plötzlich die Bewegung, die gerade noch total schwer war, plötzlich schon leichter geht, wenn sich die Leute auch wirklich drüber freuen. Ich habe gestern eine neue Patientin bekommen, Hausbesuchspatientin, mit einer fast 30 Jahre alten Tetraplegie. Also die Patientin hatte einen schweren Verkehrsunfall mit luxierter C5-Fraktur, glaube ich. Also relativ übel. Sie kann ihre Arme bewegen, hat zum Teil eine leichte Spastik, aber kommt sehr, sehr gut damit zurecht. Und sie hat jetzt einen Rotatorenmanschettenanriss, was für sie ziemlich übel ist, weil das hat zu Folgendem geführt. Sie hat schon vor Monaten, wollte sie sich ins Auto setzen, ihre Schulter hat gestochen, dadurch ist sie hingefallen und hat sich das Bein gebrochen. Ich meine, sie spürt es nicht, aber das hat sie halt ewig aufgehalten. Sie hat massive Osteoporose in den Beinen, weil sie sie halt nicht belasten kann. Die wird jetzt medikamentös behandelt, aber an sich hatte sie seitdem wahnsinnige Angst, sich ins Auto zu setzen, falls das dabei wieder sticht. Wir hatten jetzt die zweite Einheit und sie konnte sich ins Auto setzen. Die konnte das wahrscheinlich schon ewig lange, aber sie hat es nicht ausprobiert. Sie hatte Angst davor, verständlicherweise. Ich meine, das letzte Mal hat sie sich das Bein gebrochen. Und es war richtig schön zu sehen, dass sie sich wirklich darüber gefreut hat, dass sie das auch mal darf, dass sie es ausprobieren darf, dass ich mit dabei bin und natürlich, dass es geklappt hat. Es war super, es war richtig genial. Darum geht es am Ende. Das ist eine Übung, die jetzt nicht unbedingt mit Wiederholungen ausgestattet sein muss. Es kann Patienten Sicherheit geben, Wiederholungen oder eine Skala zu geben. Aus meiner Sicht ist eine Skala wesentlich gewinnbringender und ich nehme für mich heute mit, dass ich mehr den komplexeren Weg wieder gehen möchte und den Leuten das auch nahe bringen, dass es eher darum geht, an eine gewisse Grenze zu gehen, beziehungsweise auf einem gewissen Anstrengungslevel zu arbeiten. Es kann auch ein Schmerzlevel sein. Da möchte ich auf jeden Fall an mir dahingehend noch arbeiten. Und ich glaube, kurz sollten wir uns noch Zeit nehmen. Hendrik, du hast die Kommentare im Blick. Gibt es denn da noch Entwicklungen oder Fragen, auf die wir eingehen sollten?
Die letzte Frage ist von Sebastian König. Er hat gefragt, ob wir die Rule of Ten kennen. Und das war sozusagen die letzte Frage. Und Kohlhoff, wird so richtig ausgesprochen, hat geschrieben, Vertrauen und messbare Verbesserung ist eine gute Kombi.
Definitiv.
Aber ansonsten ist da gerade wenig los in Bezug auf
Fragen.
Fragen, genau.
Gut. Die Rule of Ten. Wer von euch kann was dazu sagen? Ich nicht.
Ich auch nicht.
Ich auch nicht.
Nee. Gehört nicht zur Schmerztherapie damit.
Oder wir haben schlicht keine Ahnung.
Wir haben schlicht keine Ahnung, ja.
Wir berichten hier heute über ein Thema, von dem wir keine Ahnung haben.
Ja, irgendwie schon. Ja.
Das ist bereits die zweite Frage, wo wir tatsächlich jetzt nichts Genaueres dazu sagen können.
Ja, schon die zweite Frage in diesem Jahr, die wir nicht beantworten können.
Das sind ja auch alles Insider. Also KRS und Rule of Ten, das ist bestimmt aus irgendeinem YouTube-Video.
Hat irgendein Einhorn erfunden, ich sag's euch.
Hier, Tore Juhl, der hat gerade noch einmal die Frage gestellt. Jonas, wie erklärst du dem Patienten einen Flare-Up? Wenn er fragt oder wenn er dir berichtet, letztes Mal, was wir gemacht haben, diese Übung da, ich hatte furchtbare Schmerzen, alles ist wieder wie früher, ich habe das Gefühl, die Therapie hier bringt nichts.
Ja, es ist eine spannende Frage und hängt mit Sicherheit auch mit dem zusammen, was ich ihm vorher erzählt habe schon. Beispielsweise ganz, ganz praktisch ist da zum Beispiel das Bergmodell. Das hatten wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon mal ganz kurz angesprochen. Mhm. Vielleicht müssen wir da echt mal irgendwie so in den Facebook-Lives hier mal so eine Metapher direkt intensiver beschreiben. Aber da ging es ja auch darum, dass man einen Pufferbereich hat, wenn man wo zwar Schmerz da sein kann, der ja als Schutz fungiert, aber noch nicht über die Belastbarkeitsgrenze drüber gegangen ist. Und das kann durchaus verständlich machen, dass man, wenn man trotzdem weiter auf den Berg hochsteigt, ein bisschen in diesen Pufferbereich reinkommt und somit der Schutz anspringt, wenn ihr so wollt, ohne dass aber gleichzeitig was verletzt ist. Und das kann durchaus auch sein, was dem Patienten wieder ein bisschen Sicherheit geben kann und das Ganze auch erklären kann.
So ein Erklärmodell für Flare-Up wird gewünscht. Chris, machst du das anders?
Es geht sehr stark in die Richtung. Also Flare-Ups sind sehr individuell. Das heißt, für mich ist es nicht nur wichtig, eine Erklärung parat zu haben, wie jetzt auch Jonas sie hatte, sondern im Idealfall auch eine Erklärung genau für diesen Flare-Up zu haben. Das kann im Einzelfall sehr knifflig sein. Ich hatte mal einen Patienten, der am Knie von einer Wespe gestochen wurde. Und das hat wohl hauptsächlich sein Flair-up verursacht. Zumindest war es die einzige.
Echt jetzt?
Naja, möglicherweise nicht. Das war nur das Einzige, was tatsächlich passiert ist in der Zeit. Und der Kerl hatte halt ein Riesenknie und genau die Schmerzen, die er immer hatte. Ich meine, das passt schon irgendwo. Also,
auf jeden Fall.
Wespengift besteht aus Histaminen. Das heißt, es ist ja genau das, was Entzündung und auch das Nervensystem triggert. Ist nur nicht das Erste, woran ich eigentlich denken würde. Nur in dem Fall war es ganz wichtig, das zu wissen. Also, wie das überhaupt über das Immunsystem verschaltet wird, weil ich nur damit auch seine Reaktion erklären konnte. Für ihn war das total unverständlich, wie jetzt die Wespe sein Knie kaputt gemacht hat. Da geht es ja ums Gelenk, hat die jetzt da komplett bis reingespritzt. Und dann kann es sehr, sehr wichtig sein, wirklich individuell das zu erklären. Jetzt greife ich Jonas von vorher nochmal auf. Wir sind schon wieder bei der Kommunikation. Die entscheidet es am Ende. Ich denke, wir sollten immer klug kommunizieren, dass es bei Wiederholungen nicht zwangsläufig um einen Kraftzuwachs geht, auch wenn das sein kann, dass es eher um eine gewisse Sicherheit geht, wenn wir mit Intensitäten arbeiten, dass es eher darum geht, eine Kontinuität und eine Steigerung reinzubringen und vor allem dem Patienten Sicherheit dabei zu geben, aber auch eine gewisse Herausforderung. Was wir auch festgestellt haben, was eigentlich nicht neu ist, ist, dass pauschales 3x10 dafür eher nicht unbedingt gut geeignet ist. Manchmal mutet es als sehr einfaches Trainingsprogramm an. Ich würde mich aber jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, das ist eher selten tatsächlich ideal. Eher sogar sehr selten. Hendrik, gibt es noch Dinge, die wir klären sollten? Ansonsten sind wir jetzt schon gut über eine Stunde online.
Ich denke, die Fragen sind soweit geklärt, soweit ich hier die Kommentarleiste aktualisiert habe.
Bis auf die Rule of 10.
Ja.
Ich habe kurz jetzt recherchiert und zur Rule of 10 ein Trainingsregime gefunden. Ich weiß nicht, ob das damit gemeint war, wo es um 5x2 Wiederholungen geht bei sehr komplexen Übungen. Also das kommt wohl auch vor allem im olympischen Gewichtheben vor, wo empfohlen wird, solche komplexen Übungen mit sehr kurzen Sätzen zu trainieren, um sich nicht zu verletzen. Wie hier der wissenschaftliche Hintergrund ist und ob diese Regel gemeint war, damit kann ich nicht sagen. In meiner Praxis kommt diese Regel so jetzt nicht vor. Stefan?
Der Leon, der hatte dazu zwei Beispiele gegeben in den Kommentaren. Er hatte gesagt, VAS3 ist gleich RPE 7. Das heißt, wenn der Patient einen geringen Schmerz angibt, könnte er sich schon mit einer 7 anstrengen. Auf der anderen Seite, wenn der Patient einen höheren Schmerz hat, also VAS 7, also Schmerz 7 von 10 oder halt Gesicht 7 von 10, könnte er sich in einem Anstrengungslevel bis zu 3 bewegen. Und diese 7 und 3, die sollen wohl die 10 ergeben. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden.
Da steht, ja.
Diese Rule of 10 habe ich vor 1-2 Tagen auf Social Media entdeckt. Ich meine bei Ben Cormack, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß nicht, woher diese Zahlen kommen. Das macht für mich aber als Orientierung durchaus Sinn. So als grobe Orientierung in die Richtung höherer Schmerz, vielleicht etwas weniger weit gehen, niedrigerer Schmerz, wir können da schon weiter reingehen. Ob ich es an den Zahlen konkret festmachen würde? Gute Frage. Jonas, dein Blick war hier gerade eher skeptisch. Wie siehst du das?
Ja, eher skeptisch, aber das ist, glaube ich, schon wieder ein komplett neues Thema. ob man jetzt bei viel Schmerz nicht mehr stark trainieren darf oder stark anstrengen darf oder ob es nicht genau dann sinnvoll wäre. Ich glaube, das ist fast ein neues Facebook Live wert.
Das stimmt, das stimmt. Ich abschließend dazu, ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Menschen, die bei wenig Gewichten hohen Schmerz angeben, manchmal bei hohen Gewichten dann plötzlich weniger Schmerz angeben. Was mit dieser Regel schwer vereinbar ist. Allerdings ist es auch nicht immer so, nur das steht dem halt entgegen, dass es eben doch sehr viele verschiedene Mechanismen gibt, die das beeinflussen. Das, denke ich, kommt auch als Schlusswort ganz gut hin. Es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die das beeinflussen. Dadurch ist es schwer, sich tatsächlich auf so ein eng abgestecktes Muster festzulegen wie 3x10. Ich glaube, das haben jetzt unsere Zuschauer bzw. auch später Zuhörer nicht unbedingt erwartet. Dahingehend achtet immer auf die Kommunikation. Das ist der absolut entscheidende Punkt. Nicht nur, was ihr den Leuten sagt, sondern vor allem, was die euch sagen. Denn vergesst nicht, Spazierengehen ist auf Schmerz bezogen. Erstmal genauso effektiv wie irgendeine spezifische Übung. Ins Spezifische lässt sich dann immer noch reingehen. Zuerst sollte der Patient es aber überhaupt mal schaffen, Bewegung als Lösung anzusehen und dann vielleicht auch eine gewisse Kontinuität reinzubringen. Und alles, was dann spezifischer wird, lässt sich schon aufbauen. Wenn das nicht vielleicht schon mitbringt, dann kann man ja genau da ansetzen. Das sagen euch die Leute nämlich am Ende. Super, mir hat es einen Riesenspaß gemacht.
Ebenfalls.
Danke, Männer. Danke auch an alle, die sich beteiligt haben. Ihr findet uns mittlerweile nicht nur auf Facebook und Instagram, wir sind auch auf verschiedenen Podcast-Kanälen zu finden, genauso wie auf YouTube. Da wird auch diese Aufnahme sehr, sehr bald landen. Wir hoffen, ihr schaut auch da mal vorbei oder ihr seht es euch im Nachhinein mal an. Wir werden da auch noch verschiedenen anderen Content liefern und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns Kommentare, Fragen und Ähnliches da lasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder, wenn es wieder heißt, Autsch, der Schmerztalk. Ciao.
Tschüss.
Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com/Kurse. Und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.